Ihre Geschichte klingt filmreif. Sabatina James stammt ursprünglich aus Pakistan, kam mit 10 Jahren nach Österreich und wuchs in Linz auf. Im Unterschied zu ihren Eltern integrierte sie sich dort sehr schnell. Zum Bruch kam es nach dem Versuch, sie zur Heirat mit ihrem Cousin zu zwingen. Unter anhaltendem Druck mitsamt Todesdrohungen entschloss sie sich zu einer Namensänderung, konvertierte zum Katholizismus und begann sich als Menschenrechtsaktivistin und Islamkritikerin zu betätigen. Es folgten Buchveröffentlichungen und Auftritte in Talkshows und dann wurde es allmählich eher still um Sabatina James. Über ihre Geschichte und ihr aktuelles Engagement sprechen wir heute. Sie ist bei uns zu Gast. Guten Tag, Frau James.
Ja, grüß Gott.
Frau James, ich habe Ihren Lebenslauf sehr summarisch skizziert. Welches waren denn für Sie selbst die wichtigsten Stationen, Wendepunkte oder auch Einschnitte und Ereignisse, die zu Ihren heutigen Überzeugungen und Ihrem Einsatz geführt haben?
Ich glaube, das begann damals schon, als ich ein kleines Kind war in Pakistan. Und die Gewalt an den Frauen gesehen habe, also meine Nachbarin, die immer verprügelt wurde von ihrem Mann. Die Frauen haben oft laut geschrien und die Menschen im Dorf haben sich dann um die Opfer versammelt, aber alle haben das Opfer angeklagt. Also die haben sich Fragen gestellt wie, was hat sie getan, um ihn so weit zu bringen, dass er sie eben so verprügeln musste. Es war immer das Opfer schuld. Und als ich dann nach Österreich gekommen bin mit etwa 10 Jahren, war etwas, was mich sehr fasziniert hat. Und zwar die Menschen in dem Dorf in Salensbach, die haben sich auch um einen leidenden Menschen versammelt. Der war gekreuzigt. Am Kreuz haben sie ihn angeschaut und haben zu ihm gebetet. Und das war so ein krasser Unterschied, diese Würde des leidenden Menschen. Und das war ihr Gott, ne? Also in Pakistan wird die leidende Person auch noch angeklagt. Und hier betet man zu einem Leidenden, den Gott der Christen. Und das war schon etwas sehr Faszinierendes. Und auch wie mit den Frauen umgegangen wurde. Also meine Nachbarin zum Beispiel, die hatte, ich glaube, 2 Töchter hatte sie und die eine Tochter, die hatte Kinder, aber die war nicht verheiratet. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wieso ist die noch am Leben? Weil in Pakistan hätte man sie entweder angezündet, ist ja auch letztens erst wieder passiert, ne? Eine Frau wurde angezündet von der eigenen Mutter. Oder man hätte sie lebendig begraben, wie es auch vor ein paar Jahren vorgekommen ist, weil sie die Ehre verletzt hat. Aber diese Frau hat ihre Tochter geliebt und das war diese bedingungslose Liebe, es war ein neues Konzept für mich als Muslimin.
Sie sind dann aber ja als Kind in eine völlig andere Kultur, die Sie jetzt auch beschrieben haben, gekommen und hätten ja auch sagen können, ich bin jetzt woanders, das geht mich alles nichts an. Was hat Sie dann festhalten lassen, sich eben für Frauen im Islam weiter einzusetzen?
Also erstens einmal glaube ich, die Liebe, die mir entgegengekommen ist in Salensbach, in dem Dorf, die Menschen waren sehr gläubig, zumindest damals noch. Und während ich immer als Kind im Herzen getragen habe, man muss die Juden und Christen hassen, obwohl ich noch nie einen Juden und Christen kennengelernt hatte, waren hier Menschen, die uns angenommen haben, obwohl wir die anderen waren. Und das waren schon so die ersten Konflikte in mir. Und dann natürlich, als ich so etwa 16 Jahre alt war, wollten meine Eltern gerne, dass ich meinen Cousin in Pakistan heirate. Ich hatte mich mittlerweile integriert. Ich wollte sein wie die Leute in Österreich. Ich wollte dieselben Freiheiten haben wie meine Freundinnen. Aber dafür wurde ich verprügelt. Ich landete in einer Notschlafstelle für Jugendliche. Und dort hatte ich damals den Sozialarbeitern gesagt, dass ich Angst habe, vor den Ferien nach Pakistan, weil ich weiß, meine Eltern wollen mich verheiraten. Und meine Eltern haben damals gesagt, naja, das ist ja alles übertrieben, das wird alles nicht passieren, sie kann da machen, was sie möchte. Und ich bin dann nach Hause, ich war ja minderjährig, sie hätten mich auch mit der Polizei nach Hause holen können. Und dann sind wir nach Pakistan und dort passierte genau das, was ich befürchtet hatte. Man hat mir meinen Pass weggenommen. Weil ich die Ehe verweigert habe mit dem Cousin, hat man mich einfach dort zurückgelassen. Und meine Eltern und meine Geschwister sind zurückgekommen nach Österreich. Ja, und dann haben meine Tante und mein Großvater entschieden, dass aus mir ein gutes islamisches Mädchen werden soll. Und dafür gibt es ja ihrer Meinung nach keinen besseren Weg, als mich in eine Madrasa zu schicken. Und dann landete ich eben hinter den Wänden einer Madrasa in Pakistan. Was sind Madrasas man könnte sie eigentlich schon religiöse, islamische Schulen nennen, aber das sind natürlich auch die Horte des Islamismus. Dort rekrutieren die Terrororganisationen die nächste Generation von den Dschihad-Kämpfern. Ja, und da bin ich dann gelandet.
Und Sie haben später dann begonnen, zurück in Österreich offen über Ihr Schicksal zu sprechen. Sie waren auch eine sehr gefragte Person in der Öffentlichkeit. Sie haben Gelegenheit erhalten, Ihre Geschichte zu erzählen. Das klingt danach, dass es eine Zeit gab, wo man hören wollte, was Sie zu sagen hatten.
Ja, ich musste der Heirat einwilligen. Das war der einzige Weg für mich, zurückzukommen nach Österreich. Und es fand keine Hochzeit statt, sondern nur eine Art Verlobung. Und dann bin ich zurück und bin zum christlichen Glauben konvertiert. Und dann habe ich, als ich von meinen Eltern bedroht wurde und einem islamischen Gelehrten in der Wohnung meiner Eltern in Linz, da hat man mir dann 2 Wochen Zeit gegeben, zurück zu konvertieren zum Islam, oder mir würde passieren, was eben die Scharia erwartet, nämlich die Todesstrafe. Das wissen viele Menschen nicht, aber Abfall vom Islam wird in der Scharia mit dem Tod bestraft. Das sind also nicht einzelne Psychopathen, die das so sehen, sondern das ist das klassische islamische Recht. Und meine Eltern wollten eigentlich nur, dass ich eben als gute Muslime handle. Meine Eltern sind keine Fanatiker, sondern sie sind einfach nur gute Muslime. Und sie haben mir diesen Zeitraum gegeben. Normalerweise kriegt man ja nach dem klassischen Scharia-Recht nur 3 Tage. Da wird man dann gefoltert. Und wenn man dann immer noch nicht zurückkonvertiert, wird man hingerichtet. Ich bin dann zur Polizei gegangen damals. Und es war eine extrem schlimme Zeit, denn die Polizei wollte meinen Vater verhaften. Und das wollte ich nicht, weil ich habe ihn immer noch geliebt und ich liebe ihn auch heute noch. Aber dann bin ich einfach geflüchtet aus Linz, bin nach Wien gekommen und habe dort mein erstes Buch veröffentlicht, genau.
Das wurde ja eben auch gelesen und hat dazu geführt, dass Sie in Talkshows auftreten konnten und so weiter. Heute ist der Islam, auch die Migration aus islamischen Ländern, ist ein riesiges Thema, aber Leute wie Sie, die werden heute nicht mehr angehört. Was hat sich denn geändert seit damals?
Wir haben gerade in Deutschland das Problem, dass man sich zu viel mit der Vergangenheit beschäftigt. Ne? Also es gibt ja kein Land auf der Welt, das noch nicht irgendwo mal Verbrechen in der Geschichte begangen hat. Aber in Deutschland habe ich das Gefühl, dass die Europäer einfach Probleme damit haben, eine andere Kultur zu kritisieren, weil sie das Gefühl haben, sie müssen an den Muslimen gut machen, was sie an den Juden verbrochen haben. Und ich glaube, das war auch mit der Grund, warum ich damals aus Deutschland geflüchtet bin. Denn ich habe da gelebt. 2005 bin ich nach Deutschland gekommen aus Österreich. Und bin dann im Opferschutzprogramm aufgenommen worden, weil ich auch da von meinen Familienmitgliedern gefunden wurde in Hamburg. Und später dann war es aber so, dass Salafisten zu meinen Vorträgen gekommen sind. Also einmal in der Nähe von Köln war ein Vortrag und da sind die dann alle aufgetaucht, ne, Salafisten, und haben dann die Veranstaltung gestört. Und der eine ist dann aggressiv aufgestanden und ich wurde dann mit der Security herausgebracht. Und die am nächsten Tag vorbereitete Veranstaltung mit mir konnte nicht mehr stattfinden, weil die Islamisten den Veranstalter angedroht haben, dass sie wiederkommen werden. Dann war ich auch später vogelfrei, denn ich wurde dann von Islamisten offen auf den Bahnhöfen angegangen, beschimpft, beleidigt. Aber schlimm wurde es dann, als es wirklich zu Todesdrohungen kam. Also auf offener Straße, ich konnte mich gar nicht mehr frei bewegen. Und dann bin ich einfach online gegangen mit dem Ganzen. Und dann haben wir, also mein Kollege und ich, haben eine E-Mail bekommen auf Arabisch: Achte auf deinen Kopf und schau, dass dein Haus unter Polizeischutz gestellt ist. Nach dieser Drohung habe ich dann Deutschland verlassen, denn es war mir klar, die Hamas-Befürworter, die Salafisten und die Islamisten, die dürfen in Deutschland bleiben. Es sind Menschen wie ich, die sich integriert haben, die Freiheit Europas verteidigt haben, die flüchten müssen. Mein Cousin, mit dem ich damals zwangsverheiratet werden sollte, der lebt in Österreich und ich musste aus dem Land flüchten, weil derselbe Mensch mich bedroht hat. Das ist unser neues Europa, ja?
Diese Bedrohung kam also aus islamischen Kreisen. Wie beurteilen Sie aber den Umgang mit Islamkritik aus anderen Kreisen, also den Nicht-Muslimen jetzt gerade in Deutschland? Haben Sie sich da getragen gefühlt oder haben Sie da auch eine Zurückhaltung gespürt?
Ich habe absolut schon damals gefühlt, dass die Leute einfach das nicht sehen wollen. Also wir haben in Europa einfach eine Kultur des Wegschauens kultiviert, aus Angst, als intolerant zu gelten, statt aus Mut das Offensichtliche anzusprechen. Ich meine, ich habe natürlich auch diese ganzen Messerattacken mitverfolgt und diese Dinge passieren ja nicht im luftleeren Raum. Der Islamische Staat hat ja offen dazu aufgerufen, zu diesen Messerangriffen auf Nichtmuslime. Diese Aufrufe kursieren in einschlägigen Kanälen. Ich habe das sogar einigen Leuten in der Presse damals weitergeleitet und habe ihnen gesagt, das ist die Ursache. Deswegen bekommen wir mehr und mehr Messerangriffe. Und ich habe den Journalisten erklärt, dass diese Täter nicht im Wahn handeln, sondern sie handeln im Gehorsam zu Allah und zu seinen Propheten. Die Gewalt nicht nur erlauben, sondern sie heiligen durch den Dschihad. Aber das Problem ist, die Politiker und Medien, die stellen sich nach jedem Fall wieder blind. Ne? Also man kennt das Motiv nicht. Es war ein Einzelfall. Der Täter hatte psychische Probleme. Ich denke, das machen die, weil man die Mehrheit der Menschen in Europa ruhig halten will. Darum geht's eigentlich. Sie wollen es vermeiden, dass die Menschen beginnen, Fragen zu stellen und zweifeln an der Einwanderungspolitik. Die ganze Einwanderungspolitik, ich meine, das ist auch so etwas. Erstens hat man diese Massen reingelassen und ich frage mich, wie schaut Europa in 20 Jahren aus? Ja, also während meine Heimat Pakistan ausschauen wird wie Pakistan und Afghanistan wie Afghanistan und Nordafrika wie Nordafrika, wird sich Europa immer mehr wie eine Art vereinte Nationen des Islams entwickeln. Ich sehe es ja jetzt schon, Freunde von mir, die fliehen aus den Großstädten, weil sie sagen, ich bin Minderheit und ich fühle mich fremd in meiner eigenen Stadt, in meinem Stadtviertel. Und es ist die eine Freundin aufs Land gezogen und letztens habe ich mit ihr telefoniert und dann sagt sie, ja, man kann es dir vorstellen, selbst hier war eine Messerattacke in der Bahn und darüber wurde gar nicht berichtet. Das war ein Pärchen, das angegriffen wurde. Und ich habe ihr gesagt, ja, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sich dann auch die ersten Flüchtlingsheime auch auf dem Land befinden. Sie haben es wahrscheinlich gehört, ne? Im Allgäu, ein 79-Seelendorf soll 45 Migranten aufnehmen. Ne? Also wenn man wissen möchte, wie man eine liberale Gesellschaft zu einer rassistischen macht, muss man eigentlich nur so eine Politik betreiben. Und dann gibt's immer die Leute, die sagen, ah ja, das ist ja so, wir müssen die Willkommenskultur kultivieren, es ist wichtig. Aber ich frage mich immer, wieso ist das immer so eine Einbahnstraße? Warum könnten wir nicht mal in Saudi-Arabien anfragen und sagen, könnt ihr bitte 45 verfolgte Christen bei euch aufnehmen in irgendeinem 79-Seelendorf, irgendwo in Saudi-Arabien? Dann würde man sagen, ja, das ist doch Kolonisation. Das kann man nicht machen, dass man die Christen hier aufnimmt in der Menge. Aber umgekehrt nennt man das dann einfach nur fair und gerecht. Und das verstehe ich nicht.
Sie leben inzwischen im Exil außerhalb von Europa, das Sie immer noch sehr genau beobachten. Wie können Sie sich von dort aus für muslimische Frauen einsetzen? Wie sieht das konkret aus, dieses Engagement?
Also ich habe Sozialarbeiterinnen in Deutschland, die sich um diese Frauen kümmern. Und ich bemühe mich von hier aus, die internationalen Projekte, die wir haben, mittlerweile nicht nur in Pakistan, wo wir ein Waisenhaus haben für christliche Mädchen und Jungs, sondern auch in Nigeria, wo wir bald ein Haus bauen für verfolgte Christen, also Ex-Muslime, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind, so wie ich.
Im Gespräch war die Menschenrechtsaktivistin und Islamkritikerin Sabatina James. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.